Liebe Gemeinde, ich habe im Laufe meines Berufslebens und auch davor und danach viele verschiedene Reisen machen dürfen. Und auf diesen Reisen hatte ich immer wieder Gelegenheit, Kirchen aller Art und Gottesdiensträume zu betreten und zu besichtigen. Die Vielfalt der Architektur und der Ausgestaltung war verblüffend. Von ganz einfachen Gebäuden, die innen und außen eher an Schuhkartons erinnerten, bis hin zu großer Pracht, die vom Ideen- und Finanzreichtum ihrer Erbauer oder Betreiber zeugten. Aber alle diese Räume hatten eines gemeinsam. In allen fand sich ein Kreuz, mindestens eins. Meistens ein leeres Kreuz und meistens irgendwie schön und manchmal geschmückt, so wie dieses. Manche waren handwerklich so schön gestaltet, dass sie fast freundlich und einladend wirkten. Raumschmuck, der auch als Erkennungszeichen diente. Am Karfreitag muss ich immer wieder daran denken, dass keines, auch nicht eines dieser gefälligen Teile der Wirklichkeit entsprach. In der geschichtlichen Wirklichkeit war das Kreuz ein Instrument zur Hinrichtung von Menschen, so wie ein Galgen oder eine Guillotine oder ein elektrischer Stuhl. Nur mit dem Unterschied, dass das Kreuz Delinquenten nicht schnellstmöglich, sondern möglichst langsam vom Leben zum Tode befördern sollte. Weil es vor allem bei den Römern auch gerne zu Massenhinrichtungen benutzt wurde, musste es einfach sein und billig, nicht etwa technisch ausgefeilt oder gar schön. Zwei roh behauene Holzbalken, die irgendwie aneinander befestigt wurden, in T-Form oder über Kreuz, so genau kam es den Henkern nicht drauf an. Bei aller Brutalität doch irgendwie banal. Nichts Erhabenes, nichts Schönes, nichts, was dem Todgeweihten doch irgendwie noch einen Rest von Würde ließ. Schon gar nicht schmückend. Vermutlich an einem Freitagmorgen gegen 9 Uhr irgendwann im April des Jahres 30, so genau weiß man den Tag nicht, wurde ein gewisser Jesus, ein ehemaliger Zimmermann aus Nazareth in Galiläa, der als Wanderprediger mit seinen Anhängern durch Judäa reiste, etwas außerhalb von Jerusalem an ein solches Kreuz genagelt. Eigentlich nichts Besonderes. Die Römer haben in Israel und andernorts Tausende von Menschen, manche sprechen von Hunderttausenden, auf diese Weise hingerichtet. Was sie nicht ahnen konnten damals, diese Hinrichtung hatte Folgen für die ganze Menschheit und für alle Zeiten danach, bis heute und über heute hinaus. Alle vier Evangelien schildern den Prozess gegen Jesus und seine Hinrichtung. In unterschiedlicher Länge, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und mit unterschiedlicher Zielsetzung. Für diese Predigt mache ich mir die Perspektive des Markus zu eigen. Ich lese aus dem Bericht im 15. Kapitel des Markus-Evangeliums, einen Teil davon haben wir ja schon gehört, die Verse 21 bis 39 in der Übersetzung von Roland Werner. Sie zwangen einen, der gerade vom Feld kam und vorüberging, einen gewissen Simon, einen Mann aus der Provinz Kyrenaika, den Kreuzbalken von Jesus zu tragen. So brachten sie ihn zu einer Stelle, die den Namen Golgatha trägt, das heißt übersetzt Schädelort. Sie gaben ihm Wein, der mit Myrrhe vermischt war, aber Jesus nahm ihn nicht an. Dann hängten sie ihn ans Kreuz und verteilten seine Kleider unter sich, wobei sie darum würfelten, was jeder Einzelne bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Die Aufschrift, die seine Schuld bekannt geben sollte, lautete: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigten sie auch noch 2 Gewaltverbrecher, einen an seiner rechten und einen an seiner linken Seite. Die, die vorübergingen, stießen gotteslästerliche Flüche gegen ihn aus. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten: Ha, du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder auferbauen? Rette dich erst einmal selbst und steig vom Kreuz herunter. Genauso redeten die obersten Priester und Gesetzeslehrer voller Häme untereinander. Anderen hat er geholfen, doch jetzt ist er nicht in der Lage, sich selbst zu retten. Der Messias, der König von Israel, er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann können wir es selbst sehen und an ihn glauben. Auch die, die zusammen mit Jesus gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Dann, um 12 Uhr am Mittag, überzog eine tiefe Finsternis das ganze Land bis um 3 Uhr nachmittags. Gegen 3 Uhr schrie Jesus mit gewaltiger Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet übersetzt: Du mein Gott, du mein Gott, warum nur hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen, hörten das und sagten: Ach, er ruft den Elia. Da kam einer herbeigelaufen, tauchte einen Schwamm in Essig, befestigte ihn auf einem Rohrstock, um Jesus zu trinken zu geben. Dabei sagte er: Lasst ihn. Wir wollen mal sehen, ob Elia kommt, um ihn vom Kreuz herabzunehmen. Doch Jesus stieß einen lauten Schrei aus und starb. Da zerriss der Vorhang im Tempel in 2 Teile von oben bis unten. Der römische Offizier, der ihm genau gegenüberstand, beobachtete, dass Jesus auf diese Weise starb, und sagte: Es ist wirklich so. Dieser Mensch war Gottes Sohn. Soweit der Text. Da hängt er nun, der Mann, der von sich behauptete, er sei Gottes Sohn. 3 Jahre war er durch Israel gezogen mit seinen Schülern, wie ein reisender Rabbi, und hatte von sich reden gemacht. Er hatte Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt und sogar Tote auferweckt. Jedenfalls erzählte man sich das. Ein zweifelhafter Typ. Einerseits redete er ziemlich viel von Gott, andererseits schien er sich nicht so recht an dessen Gebote halten zu wollen. Jedenfalls nicht so, wie die religiösen Eliten des Landes das für richtig hielten. Er nahm sich heraus, die tonangebenden Theologen des Landes zu kritisieren. Er trieb sich mit Betrügern, mit Kollaborateuren der Besatzungsmacht herum, mit Huren, Ehebrecherinnen und anderem Gesindel. Und er tat so, als könne er deren Sünden vergeben. Viele, offenbar auch er selbst und seine Jünger, sahen in ihm den von alters her verheißenen Messias. Das sorgte für eine gewisse Unruhe im Land, die auch den Römern auffiel. Und das Schlimmste war, wie schon gesagt, behauptete er von sich, er sei Gottes Sohn. Unglaubliches. Damit war jetzt Schluss. Messias. Jesus wurde ans Kreuz gehängt und es passierte nichts. 3 Stunden hing er da und niemand kam vom Himmel, um den selbsternannten Messias aus seiner Zwangslage zu befreien. Der Wundertäter hatte keine weiteren Wunder mehr im Köcher. Die Erwartungen im Volk, das ihm noch wenige Tage vorher zugejubelt hatte, hatte er nicht erfüllt oder nicht erfüllen können. Die Befürchtungen der religiösen Führer des Volkes hatten sich auch nicht bewahrheitet. So einer wollte Messias sein, davon war jetzt nichts mehr sichtbar. Nur noch das Zerrbild eines Besiegten, ein Objekt von Spott und Häme. Alles so, als hinge da irgendein Mensch, der den Mund zu voll genommen und sich mit den falschen Leuten angelegt hatte. Zumindest scheint es so. Natürlich gab es nicht nur Feinde und Unbeteiligte. Da war es Teil hier, aber ich krieg's nicht raus. Er hatte ja Schüler, die eng mit ihm zusammengelebt hatten. Und auch viele, die mit ihm durch die Lande gezogen waren oder sich immer wieder bei ihm einfanden, wenn er in der Nähe war. Manche, wenige standen in der Nähe, als er hingerichtet wurde. Sie empfanden sicher, auch wenn darüber nichts berichtet wird, Schmerz und Trauer. Und bei allen, die ihm irgendwie nahe standen, herrschte ein großes, ratloses Unverständnis. Der Evangelist Lukas berichtet von zwei Anhängern Jesu, die das ihrem unverhofften Begleiter auf dem Weg nach Emmaus sehr deutlich machen. Wir hatten doch unsere Hoffnung darauf gesetzt, dass er derjenige ist, der dem Volk Israel die schon lange erwartete Befreiung bringt, sagen sie. Enttäuscht diese Hoffnung, zumindest scheint es so. Aber da hing nicht irgendein Mensch, da hing Gott selbst in der Person eines Menschen. Anders als die Zeugen dieses Ereignisses wissen wir heute, dass da derjenige hängt, der vom allmächtigen Gott als geliebter Sohn bestätigt wurde. Ein Teil seiner selbst, untrennbar mit ihm verbunden. Auch die damaligen Zeugen hätten es wissen können, wenn schon nicht das einfache Volk, so doch wenigstens die Theologen. Immer wieder finden sich in den heiligen Schriften des Alten Bundes Hinweise auf den Messias, auf das Ziel seines Kommens und auf sein Leiden. Am deutlichsten vielleicht beim Propheten Jesaja. Aber was sie da erlebt haben mit diesem Zimmermann, das entsprach so gar nicht ihrem Gottesbild und in den Vorstellungen, die sie vom Messias hatten. Und so blenden sie aus, was nicht in ihre Vorstellungen passte. So wie das auch unter den Christen durch die Jahrtausende und auch heute immer wieder geschieht. Gerne wieder unter Theologen, aber wohl häufiger noch bei denen, die sich Christen nennen, aber mit dem Christus, den uns die Bibel schildert, nichts anfangen können. Und schließlich, immer wieder mal und oft unbemerkt, auch bei denen, die versuchen, mit Christus und nach seinem Vorbild zu leben. Auch ich habe ein Bild von Gott und bin irritiert und ratlos, wenn sich mal wieder herausstellt, dass er diesem Bild nicht entspricht. Dieser Mann Jesus, Gott und Mensch in einer Person, hängt nun da am Kreuz und stirbt. Seine Kraft lässt nach. Seine Lunge wird immer mehr zusammengedrückt, er bekommt kaum noch Luft. Langsam und unter großen Schmerzen erstickt er. Ein grauenvoller Tod. Warum hängt er da? Warum mutet Gott seinem Sohn zu, den schändlichen Tod eines Verbrechers, eines Aufrührers zu sterben? Warum mutet Gott sich selbst zu, seinen Sohn zu verlieren? Noch dazu auf diese Weise. Als Christen wissen wir, dass er unseretwegen da hängt. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können, schreibt Paulus. Jesus wird von seinem Vater zur Sünde in Person gemacht und hängt deshalb zu Recht da am Kreuz. Nicht, weil er es verdient hatte, dort zu hängen, sondern weil wir es verdient hätten. Er hängt an unserer Stelle durch, er hängt an meiner Stelle dort. Was mag er gedacht haben in diesen ersten 3 Stunden? Markus schweigt davon. Was andere Evangelisten berichten über das, was der sterbende Messias am Kreuz noch gesagt hat, das scheint Markus nicht zu interessieren. Dann plötzlich kommt Bewegung in die Sache. Um die Mittagszeit wird es plötzlich dunkel, stockfinster. Kümmert sich der Gott, auf den Jesus sich immer berufen hat, jetzt endlich um ihn? Nutzt er diese Finsternis, um seinen Sohn vom Kreuz zu holen? Ich kann mir vorstellen, dass manche der Zeugen, auch diejenigen, die da schon längst wieder ihren Alltagsgeschäften nachgehen und nicht mehr da rumstehen, sich darüber Gedanken gemacht haben. Manche vielleicht hoffnungsvoll, seine Freunde. Andere bloß neugierig und wieder andere mit einer gewissen Sorge und Unruhe, je nachdem, wie sie zu ihm standen. Aber es passierte wieder nichts. Hoffnung, Neugier, Sorge, vergebens. Es war einfach nur dunkel, mitten am Tag. Ungewöhnlich, aber das war's auch schon. Was da in der Dunkelheit passiert ist, wissen wir nicht. Es wird nicht nach außen sichtbar. Wir müssten frei spekulieren und das tun wir nicht. Nach 3 Stunden wird es wieder hell. Weitermachen mit Alltag, weitermachen mit Zuschauen und für den Mann am Kreuz weitermachen mit Sterben. Doch dann berichtet Markus etwas Erstaunliches. Jesus schreit laut. Erstaunlich schon deshalb, weil man nicht erwarten konnte, dass er überhaupt noch genügend Luft bekam, um laut zu schreien. Aber noch erstaunlicher ist das, was er da herausschreit. Eloi, Eloi, lema sabachthani, du mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie kann das sein? Hängt da nicht der Sohn, also Gott selbst, am Kreuz? Wie kann denn Gott sich selbst verlassen? Der Theologe Michael Bendorf hat das mit Worten erklärt, die mich so tief berührt haben, dass ich sie weitgehend wörtlich zitieren möchte. Er schreibt: Das Kreuz ist der Ort, wo Jesus seinen Vater verliert und damit auch dessen Liebe. Aus dem geliebten Sohn wird ein Verstoßener und Verlassener. Das ist der ganze Schrecken des Kreuzes. Und ich schiebe ein, das hat nicht Michael Bendorf geschrieben, Jesus war Zeit seines Wirkens, wir lesen das immer wieder in den Evangelien, in ständiger Verbindung mit seinem Vater. Er hat nichts getan ohne ihn. Er war immer bei ihm und sein Vater bei ihm. Und das ist jetzt zu Ende. Ich zitiere weiter: Mit diesem Dahingeben seines Sohnes handelt der Vater in tiefstem Widerspruch zu seinem Wesen. Er verlässt nicht nur seinen Sohn, sondern sich selbst in seiner Eigenschaft als Vater. Das ist das furchtbare Leid des Vaters. Er erleidet den Tod seines geliebten Sohnes. Der Sohn verliert seinen Vater und der Vater verliert seinen Sohn. Zugleich gibt sich Jesus am Kreuz aktiv und willentlich in diesen furchtbaren Tod. Vater und Sohn sind sich eins darin, dass sie sich an diesem Ort trennen. Gerade diese Trennung steht aber in deutlichem Widerspruch zu ihrer Einheit und ihrem Wesen der Liebe. Am Kreuz zerreißt sich Gott für uns. Gott verlässt sich, weil er uns liebt. Zitat Ende. Wir sehen einen Jesus, der seinen körperlichen und seinen Trennungsschmerz herausschreit. Er leidet nicht nur körperlich, er leidet seelisch. Er ist verlassen von den Menschen, die er liebt, und von seinem Vater, in dem er lebt. In diesen Stunden am Kreuz trägt Jesus die Sünden der Welt, die ihn vom Vater trennen. Und er ist dabei in jeder Hinsicht allein. Und wir sehen Gott. Keinen Gott, der wutschnaubend seinen Rachedurst stillen und Schmerz zufügen will, sondern wir sehen einen Vater, der selbst leidet an der Trennung von seinem Sohn und uns Menschen doch so sehr liebt, dass er dieses Leid erträgt, um mit uns Gemeinschaft haben zu können. Nach einem letzten Aufschrei ist Jesus tot. Und scheinbar jetzt erst zeigt sich eine Reaktion seines Vaters. Da zerriss der Vorhang im Tempel in zwei Teile von oben bis unten. Gott selbst zerreißt ihn. Dieser Vorhang trennte den inneren Tempelbereich vom Allerheiligsten, einem kleinen Raum, der als der Wohnort Gottes auf der Erde angesehen wurde. Er durfte nur einmal im Jahr und nur vom Hohepriester betreten werden mit dem Blut der Opfertiere. Dieser Vorhang zerreißt und gibt damit den Weg frei zu Gott. Das Opfer Jesu am Kreuz, seinen Tod, hat den Weg frei gemacht zu dem Heiligen, dem unnahbaren Gott, der jetzt nahbar ist in Jesus. Jedem Menschen zu allen Zeiten, die sich diesen stellvertretenden Tod Jesu zu eigen machen, hat der Mann am Kreuz den Weg frei gemacht zu seinem Vater und dessen Liebe. Auch dir, auch mir, jedem von uns. Und der Erste, der zumindest etwas davon verstanden hat, ist ausgerechnet sein Henker. Der römische Offizier, der ihm genau gegenüberstand, beobachtete, dass Jesus auf diese Weise starb und sagte, es ist wirklich so, dieser Mensch ist Gottes Sohn, war Gottes Sohn. Alles hat er noch nicht verstanden, alles konnte er noch nicht verstehen. Was dieser Römer nicht wissen konnte, wir aber wissen, Jesus ist nicht mehr Mensch, aber er ist noch immer Gottes Sohn. Wir wissen, die Trennung von Vater und Sohn am Kreuz ist aufgehoben in der Auferstehung. Aber das ist dann schon die Osterbotschaft. Darüber reden wir übermorgen. Ich möchte beten. Ja, Herr Jesus, wir sehen dich am Kreuz. Und es ist alles so weit entfernt von uns durch die Zeiten, dass wir es uns kaum noch vorstellen können, was du gelitten hast für uns. Und schon gar nicht nie werden wir uns vorstellen können, wie sehr du gelitten hast unter der Trennung von deinem Vater. Und wie sehr du, unser Gott, unser Vater, unter der Trennung von deinem Sohn gelitten hast. Und du hast das auf dich genommen, weil du uns liebst. Wir haben dir nichts zurückzugeben außer unserer Liebe. Und wir bitten dich, dass du uns dazu befähigst und bevollmächtigst, diese Liebe zu erwidern, zu dir und zu den Menschen, die du ebenso liebst für uns. Danke, dass du für uns gestorben bist, damit wir leben können. Amen.